Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe des Rechtsstaats. Mein Name ist Thomas Michael Seibert. Beginnen wir mit einem kleinen Vorspruch. Die Corona-Maßnahmen haben für die praktische Eindämmung des Virus nichts erbracht. Das kann man aus sachverständiger, nicht juristischer Sicht inzwischen feststellen. Aus juristischer Sicht interessiert, inwiefern und in welchem Ausmaß sich das Rechts- und das Justizsystem verändert haben. Und das zeigt sich in größeren und kleineren Abläufen. Im Größeren hat es sich in der fortlaufenden, ungebremsten Normenproduktion gezeigt. Und im Kleineren wollen wir es mit einem Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Regensburg besprechen. Ich begrüße Andreas Heuer, der in dieser Zeit und ich denke bis zum heutigen Tage mit den pandemischen Auswirkungen des Rechtsumbaus zu tun hat.
Ich grüße Sie, Herr Seibert. Hallo.
In welcher Art und Weise haben sich im Verfahren die Veränderungen bemerkbar gemacht? Durch die handelnden Personen, durch die Vorschriften, die angeblich angewendet werden mussten, oder durch die Rechtsfolgen, auf die erkannt worden ist?
Ja, eine gute Einstiegsfrage, wenn ich einfach mal ausholen kann, wie war die Zeit vor Corona? Also wir sind als Anwälte auch vor Corona natürlich mit Gerichtsentscheidungen konfrontiert worden, wo man nicht immer einverstanden war. Allerdings war es vor Corona in der Regel so, dass man Begründungen bekommen hat, die sich doch groß nach dem Recht und Gesetz gerichtet haben, mit gewissen Auslegungen. Was wir in Corona-Zeiten erfahren haben, war in der Regel, ich möchte jetzt nicht unbedingt von einer Willkür sprechen, aber doch mit einer sehr merkwürdigen Auslegung, wo man in vielen Fällen eigentlich schon wusste, wie das Verfahren ausgeht und was wir auch anhand der Gesetze so nicht mehr erwarten konnten. Weil zumindest ich in einer Vielzahl von Fällen schon den Eindruck bekommen habe und auch bekommen musste, dass das Urteil gerade in Strafverfahren oder in Ordnungswidrigkeitsverfahren je nach Richter von vornherein feststand. Ich kann jetzt nicht alle Gerichte, mit denen ich zu tun hatte, über einen Kamm scheren, aber eine Großzahl der Gerichte und vor allem Richter, da hat man richtig gemerkt, die eigenen Interessen haben in die Urteilsfindung mit hineingespielt. Also Richter, die sehr panisch waren, sehr viel Angst hatten vor diesem Virus, die haben entsprechend geurteilt. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Es gibt eine Richterin im Umkreis von Regensburg. Sie hat über ein halbes Jahr lang gar nicht mehr terminiert, weil sie so viel Angst hatte, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die bis heute noch mit Maske hinter einer Plastikscheibe und mit Plastikhandschuhen Sitzungen leitet, auch heute noch verlangt von den Anwälten und von den Beteiligten, dass man Maske zu tragen hat. Und diese Dame hat während Corona viele Verhandlungen ausfallen lassen. Und wenn sie dann aber über solche Fälle urteilen musste, dann war es nicht überraschend, dass sie da ziemlich draufgehauen hat und auch erst irgendwie zur Verurteilung gekommen ist, wenn irgendjemand eine Maske nicht getragen hat oder gegen irgendwelche Abstandsgebote verstoßen hätte und so weiter und so fort. Also was man an Corona, zumindest in meiner Praxis gewesen, schon deutlich gesehen hat, dass sich gerade die Richter, die sich mit der Materie beschäftigt haben und beschäftigen mussten in Ordnungswidrigkeiten oder in Strafverfahren, sehr haben verleiten lassen von ihrer persönlichen Angst und von ihrer persönlichen Sichtweise und sich nicht mehr darauf besonnen haben, was eigentlich die ureigenste Aufgabe des Gerichts sein sollte, nach Recht und Gesetz zu gehen. Und vor allem, und das haben wir leider in den 3 Jahren sehr deutlich zu spüren bekommen, eine gewisse Verhältnismäßigkeit mehr an den Tag zu legen. Gerade in den kleineren Gerichten, am Amtsgericht, in Ordnungswidrigkeitenverfahren oder in Strafverfahren gab es schon Entscheidungen und Verfahrensleitungen, die aus meiner Sicht vor Corona und mit dieser persönlichen Angst verbunden undenkbar gewesen sind.
Mir fällt an Ihrer Schilderung zweierlei auf. Einmal betrifft das die Situation im Gerichtssaal selbst, wie Sie sie geschildert haben. Und dann eigentlich erst die Konsequenzen, die das auf die Verfahrensführung hatte. Wie verhält es sich eigentlich mit der Kommandogewalt einer Vorsitzenden im Verhältnis zu öffentlichen Anordnungen, wenn man sie mal so hinnimmt, wie sie sind? Kann es so sein, dass heute noch maskiert verhandelt wird?
Gute Frage. Ja, gerade haben wir so einen Fall. Wir haben eine Vorsitzende Richterin, die heute, Juli 2023, immer noch per Beschlusswege im Vorfeld einer Ladung von Gerichtsterminen die Parteien und auch die Anwälte anweist, mit Beschluss, dass Maske zu tragen ist. Und das wird begründet unter Berufung auf den Paragraphen 176 GVG, wonach bestimmt ist, dass also praktisch so verkehrt diese Richterin diese Norm, dass praktisch dem Gericht es frei steht zu bestimmen, ob man jetzt maskiert sein darf oder sein muss. Gegen so eine Entscheidung kann man auch kein Rechtsmittel einlegen. Also wir hatten das selber mal von der Kanzlei versucht, sind dann beim Landgericht in die Beschwerde gegangen, weil die Richterin selber den Beschwerdeweg eröffnet hat. Da hat dann das Landgericht gesagt, gegen diese Anordnung gibt es keine Beschwerde und gibt es keine Möglichkeiten. Und Folge war, als wir uns das nächste Mal dann bei ihr getroffen haben und ich auch keine Maske mehr getragen habe, dass ich es dann auf ein Bußgeld ankommen habe lassen, gegen das ich dann juristisch wieder Rechtsmittel hätte einlegen können oder wenn sie mir die Kosten des Verfahrens auferlegt hätte, weil der Termin umsonst stattgefunden hat. Was sich in der Sache ganz schön dann eigentlich kristallisiert hat, ist, dass sie sich ihrer Sache selber nicht mehr ganz so sicher gewesen ist, obwohl sie einen solchen Beschluss ausgesprochen hat, dass sie es nicht darauf ankommen hat lassen, mir ein Ordnungsgeld zu geben, weil ich gesagt habe, es gibt dafür keine Rechtsgrundlage mehr. Ich wüsste auch nicht, wie sie das noch begründen will. Der 176 GVG gibt dafür keine Anspruchsgrundlage. Und sie hat es dabei bewendet und hat mich dann als einzige der gesamten Verfahrensteilnehmer ohne Maske in dem Gerichtssaal gelassen. Und nicht ohne zu erwähnen, dass sämtliche anderen sich dieser Maßnahme gebeugt haben, was ich insofern auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil viele Parteien und die Kollegen das eigentlich auch nicht wollen, aber sich halt mit dem Richter nicht verscherzen wollen. Und da ist man gerade als Anwalt in solchen Positionen immer ein bisschen in der Zwickmühle. Man will ja auf der einen Seite seinen Mandanten helfen, dieses Verfahren nicht ewig in die Länge zu treiben. Und auf der anderen Seite muss man sich wegen solcher Geschichten immer noch, also es gibt jetzt nicht mehr viele, aber das ist so dieses Extrembeispiel, diese Kollegin, dass man sich dann wegen solchen Geschichten natürlich unbeliebt macht, auch bei dieser Richterin, und nicht unbedingt den besten Stand hat. Also diese Verfahrensleitung, das ist tief geprägt aus meiner Sicht von einer großen Angst, die natürlich auch in die Rechtsprechung von dieser Dame mit einfließen lässt, weil sie natürlich jeden, der gegen dieses Narrativ verstößt und gegen ihre Anordnungen, mit Sicherheit nicht erstmal positiv gegenüber auftritt und man natürlich eher negative Entscheidungen von ihr dann bekommen wird. Aber es ist aus unserer Sicht absurd, weil sie mir auch keine wirkliche Anspruchsgrundlage nennen konnte, sondern ihre ureigenste eigene Angst, die sie zwangsläufig entwickelt hat, damit kompensieren will. Und das ist für uns in der Praxis schon ein bisschen schwierig, weil wir halt immer zwischen den Stühlen stehen. Auf der einen Seite, was darf das Gericht, was kann das Gericht machen? Und auf der anderen Seite dem Mandanten helfen, der sicherlich nicht noch dreimal kommen will, um sich wegen Maskenproblematiken vor Gericht zu verantworten.
Man muss sich in der Situation arrangieren. Und Sie erwähnten schon, dass das Verhalten im Gerichtssaal Konsequenzen für die Entscheidung haben könnte. Meine Nachfrage in Abwandlung eines alten Filmtitels ginge dahin: Angst fressen Recht auf. Kann man das auch in Bezug auf Corona-Entscheidungen sagen? Nachdem Sie angedeutet haben, dass Angst die Endentscheidung beeinflusst, jedenfalls.
Definitiv. Was wir sagen können, also unsere Kanzlei hat sich in den letzten 3 Jahren schon, denke ich, dadurch kennbar gemacht, dass wir sehr viele Mandanten mit allen möglichen Corona-Fragen vertreten haben, sei es am Verwaltungsgericht, Strafsachen, Zivilsachen war jetzt nicht ganz so viel, aber da war das Thema Corona auch nicht so extrem, aber gerade in Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren. Und dieser Spruch, Angst frisst Recht auf, ist sehr gut gewählt. Wir haben hier auch wieder exemplarisch Gerichte. Ein Kollege von mir hat es den wilden Westen der Justiz genannt, weil was diese Entscheidungen, was dieses Gericht getroffen hat, beziehungsweise heute immer noch trifft, auch Landkreis Regensburg, bei jedem Jurist, der sich mit Corona beschäftigt hat, ist das ein Dorn im Auge, wie diese vor allem Richterinnen hier agieren. Die haben gerade bei Leuten, die wegen Verstöße von Corona oder die auch zum Beispiel gerade ganz viele Fälle von angeblich gefälschten Gesundheitsattesten, wenn Leute sich Maskenbefreiungen ausstellen haben lassen und damit dann aufgetreten sind, ist es hier bei uns in der Gegend vermehrt, also wirklich ganz oft dazu gekommen, dass diese Personen Hausdurchsuchungen bekommen haben, obwohl sie nichts anderes gemacht haben, als von einem Arzt ausgestellten Attest verwendet haben. Daraufhin ist bei vielen dieser Leute Hausdurchsuchungen und Strafbefehle erwirkt worden. Und jetzt kommt diese Richtung Angst, Frist, Recht auf. Es ist in der Regel so, dass wenn die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitet und eine Abschlussverfügung trifft, dann kann sie das in unterschiedlicher Art und Weise machen. In dem Fall war es in der Regel so, dass dieses Verfahren mit Strafbefehlen geendet hat. Strafbefehle ist wie so ein großer Strafzettel. Da kann ich innerhalb von 14 Tagen einen Einspruch dagegen einlegen und dann muss es zu einer Hauptverhandlung kommen. Die ganzen Patienten, sage ich es jetzt mal so, so benenne ich sie, weil sie waren beim Arzt, haben sich untersuchen lassen und haben eben so einen Attest bekommen, haben Einspruch gegen diesen Strafbefehl eingelegt, wo ihnen vorgeworfen wurde, dass sie wissentlich ein falsches Attest, ein falsches Gesundheitszeugnis verwendet haben. Viele davon haben gesagt, weiß gar nicht, was die von mir wollen und wieso. Ich habe ein Attest, ja, das habe ich verwendet, warum soll ich mich damit strafbar gemacht haben? Auf den ersten Blick auch ein absolut nachvollziehbarer Einwand. Nachdem also dieser Einspruch eingelegt worden ist, kam es dann erst zu Hausdurchsuchungen. Also was wir immer so als gewisses Einschüchterungs- und Druckmittel von der Staatsanwaltschaft gesehen haben, weil normalerweise ist es die primärste Aufgabe einer Staatsanwaltschaft, im Vorfeld alle Sachen zu ermitteln, um dann zu einer Abschlussverfügung zu kommen, sagen, ist das strafbar oder nicht. Aber nein, man hat erstmal einen Strafbefehl rausgegeben, so nach dem Motto, wenn er das frisst, sag's jetzt mal auf gut Deutsch, dann lassen wir ihn damit in Ruhe. Die sich dann nicht so willig gezeigt haben, gegen die ist man dann doch aus meiner Sicht sehr rigoros vorgegangen, weil es natürlich Eindruck auch bei den Nachbarn macht, wenn auf einmal 6 Polizisten wegen eines Attestes, das sowieso schon bekannt war, die Wohnung stürmt. Das ist dem dann noch nicht genug. Also diese Richter haben sich dadurch hervorgetan, dass man diese Leute nicht nur mit einem Strafbefehl dann in eine Verhandlung gezwungen hat, sondern man sie in einer unmöglichen Art und Weise behandelt hat. Man hat ihnen überhaupt nicht nachgesehen, dass man da Einspruch einlegen kann und sagen. Man hat sie in einer Vielzahl von Fällen sehr deutlich an den Tag gelegt, die mögen den Einspruch zurücknehmen, weil, und das ist jetzt für mich so ein bisschen dieser Skandal von diesen Gerichten, wenn man jetzt diesen Einspruch nicht zurücknimmt, kommt man von 30 Tagessätzen, das ist ungefähr eben ein Monatsgehaltsstrafe, auf bis zu 100 Tagessätzen. Und das ist auch öfters passiert. Das heißt, die Leute, die also nicht willig und einsichtig waren, die sind dann von 30 Tagessätzen auf 100 Tagessätzen verurteilt worden, was insofern von Bedeutung ist, weil in Deutschland ist es ja so, ab 90 Tagessätzen gilt man als vorbestraft. Und von einer kleinen Geldstrafe von 30 Tagessätzen, eine mehr als Verdreifachung, das halte ich mittlerweile schon für, ja, der Verdacht einer leichten Rechtsbeugung könnte man dann schon annehmen. Das ist eine absolute Willkür, weil man auch nur mehr nach den Interessen dieses Gerichts geht und die nicht mehr irgendwo in die Verhältnismäßigkeit einschreiten und sehen, naja, ohne Geständnis sind es vielleicht maximal 40, vielleicht 50 Tagessätze, aber einem Mandanten dann zu erzählen, er ist jetzt vorbestraft wegen nichts und wieder nichts, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Hinzu kommt, gerade was diese Vorlage von den angeblich falschen Gesundheitszeugnissen in Form dieser Maskenattests angeht, hat der Bayerische Oberste Gerichtshof vergangenen Jahres im Juli 22 ein aus meiner Sicht wegweisendes Urteil auch gefällt, dass also ein Patient sich gar nicht strafbar machen kann, weil woher soll er denn wissen, dass dieses Attest falsch ist? Also da fehlt es praktisch schon am Vorsatz. Was zur Folge hatte, dass eine Vielzahl Regensburg kam, Straubing, also die ganzen Gerichte um uns herum, die Sachen dann entweder eingestellt haben oder auch durch in der Berufungsinstanz diese Fälle freigesprochen worden sind. Nur dieses eine Gericht hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und ich habe auch in einem ähnlich gelagerten Fall, als ich dieses Gericht mal daraufhin angesprochen habe, von wegen, es wird überall freigesprochen, es ist höchstrichterliche Rechtsprechung da oder es wird eingestellt, einen Blick von dieser Richterin kassiert mit Originalworten. Wissen Sie, Herr Anwalt, das ist mir scheißegal. Und wenn ich ein Gericht habe, das sich so über alles andere hinwegsetzt und nur seine eigene Interessen in Form, die Leute müssen verurteilt werden, und mit einer unheimlichen Unverhältnismäßigkeit daran gehe, dann kann ich verstehen, auch wenn die normalen Leute das Vertrauen in die Justiz verlieren, weil man keinen Anhaltspunkt mehr hat, was man denn falsch gemacht haben soll, wenn ich 50 Kilometer anderswo mit einem Freispruch oder mit einer Einstellung wegkomme und ich nicht mehr als vorbestraft gelte. Also das ist noch aufzuarbeiten. Und wie gesagt, wir sind da auch in einigen Fällen noch in der Berufung, wobei auch da das Berufungsgericht mittlerweile auch schon freigesprochen hat. Aber es darf und kann eigentlich sein, dass ein Ausgangsgericht sich so über alles hinwegsetzt, weil man meint, ich müsste jetzt auf dieser Ebene ein Grundsatzurteil fällen.
Die Angeklagten werden in ein langes Verfahren gezwungen.
Das ist genau der Punkt. Die Leute sind da irgendwann mal müde und sie wollen dann irgendwann nur mal, und dann geben viele eben aus, weil sie eben die Kraft und die Energie und das Geld nicht mehr haben oder nicht mehr aufwenden wollen. Und das kann eigentlich nicht sein. Also wir haben auch schon Mandanten vertreten, wo ich dann sage, wir verzichten dann auf die Anwaltskosten, sollte es wirklich zu einer Verurteilung kommen, weil das kann man sich nicht gefallen lassen.
Ich danke Ihnen für eine ungeschminkte Schilderung, die ich nicht kommentieren will. Die Aufgabe der Sendung ist, Zustände, Abläufe, Wirklichkeiten zu schildern. Und die müssen wir bis zum heutigen Tage zur Kenntnis nehmen. Wir müssen auch Drohungen und Willkür im Gerichtssaal, wenn sie denn geübt wird, zur Kenntnis nehmen. Herr Heuer, haben Sie vielen Dank für das Interview.
Hat mir schon Spaß gemacht. Danke Ihnen.